Haben wir eine Chance? Die Osterfrage treibt jeden Menschen um. Was bleibt von mir? Wo gehe ich hin? Diese Frage lässt sich nicht zum Schweigen bringen. Auch wenn viele sogenannte Aufklärer immer sagen, das sei eine lächerliche Frage, wäre eigentlich überflüssig. Kein Mensch kann diese Frage in seinem Herzen zum Schweigen bringen. Erst Ende März hat es eine Umfrage unter 1000 Personen gegeben. Glauben Sie, dass mit dem Tod alles aus ist, wie man sagt? Und die Antwort war, 8% sagten, weiß nicht, keine Angabe. 40% sagten, ja, ich glaube, dass mit dem Tod alles aus ist. Aber 52% der Befragten, das waren nicht alles Christen, das war eine repräsentative Umfrage, soweit solche Umfragen eben repräsentativ sein können, 52% sagten, nein, wir glauben nicht, dass mit dem Tod alles aus ist. Auch der jüngste Spiegeltitel nimmt diese Frage auf, weil ja morgen Ostern ist, ist der Spiegel schon am Samstag erschienen. Und er titelt mit dem Thema, was vom Menschen bleibt, der Glaube an die Unsterblichkeit der Seele. Und das ist fast die Formulierung unseres Predigtthemas. Was bleibt? Haben wir eine Chance gegen den Tod? Das ist doch die grausige Erfahrung der Menschen durch alle Jahrhunderte hindurch, dass wir eben offensichtlich keine Chance haben. Dass der Tod immer das letzte Wort spricht. Man kann den Tod rausschieben, man kann Symptome therapieren, man kann das Leben verlängern, aber irgendwann siegt er doch. Was bleibt dann übrig? Genau um diese Frage geht's. Und nun weiß man ja, dass der Spiegel theologische Fragen in der Regel nicht gerade sehr ausgewogen und seriös behandelt. Umso erstaunlicher ist die Stoßrichtung dieses Artikels bei allen Seltsamkeiten und Fragwürdigkeiten, die auch darin enthalten sind. Aber wenn man dann etwa auf Seite 120 in der Zusammenfassung vorweg liest, Ostern, das Fest der Auferstehung, erinnert an einen uralten, schönen Menschheitstraum, die Unsterblichkeit der Seele. Kein Denker hat sie je bewiesen, trotzdem glauben immer noch viele an das Ewige im Menschen. Und sie könnten Recht haben, sagt der Spiegel. Aber die Frage, ist das eben nur ein Menschheitstraum, nur eine Projektion, die wir mit unseren Wünschen an den Himmel werfen? Oder steckt mehr dahinter? Der Artikel zeigt dann, dass die Hoffnung auf Unsterblichkeit, die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod, wirklich in fast allen Religionen und fast allen kulturellen Traditionen eine große Rolle spielt. Sie finden das bei den Muslimen, die Hoffnung auf das Paradies. Sogar die östlichen Religionen, die ja davon ausgehen, dass das Individuum irgendwann erlischt und in das Universum gewissermaßen hinübergeht, sogar die glauben in irgendeiner Weise doch dran, dass etwas bleibt. Die griechische Philosophie, denken Sie an Plato, sinniert viel über die Unsterblichkeit der individuellen Seele. Und jeder kleine Dorffriedhof, an dem wir vorbeigehen, erinnert uns hartnäckig an dieselbe Frage. Was bleibt vom Menschen übrig? Was retten wir vom individuellen Selbstbewusstsein ins Ewige hinüber, könnte man auch formulieren. Das ist keine akademische Frage. Und darum boomt der religiöse Markt geradezu von Spekulationen, Visionen, Illusionen und von Konstruktionen, wie man sich das vorstellen könnte, was da denkbar wäre. Und dann mitten hinein in dieses philosophische und religiöse Stimmengewirr tritt die Osterbotschaft der Bibel wie ein Fremdkörper. Wie ein Fremdkörper. Was ist daran so fremd und so einzigartig an der biblischen Botschaft? Ich will es Ihnen sagen. Wenn man all die verschiedenen Theorien und Spekulationen der Religionen und Kulturen mit der Bibel vergleicht, dann fällt auf den ersten Blick zunächst ein großer Unterschied auf. Und wissen Sie, was das ist? All diese Theorien und Jenseitshoffnungen blicken angespannt in die Zukunft und ins Jenseits. Und die Bibel blickt dagegen zurück und ins Diesseits. Ja, die Bibel macht die ganze Frage der Auferstehung an einem einzigen Ereignis fest. An einem einzigen Ereignis, das in der Vergangenheit liegt und das an einem bestimmten Ort in Israel stattgefunden hat. Und hier erzählt der Spiegel natürlich Nonsens, wenn er auf Seite 132 sagt, dass die Idee der Unsterblichkeit die Christen eigentlich von Zarathustra bekommen haben. Also sprach Zarathustra und sie hätten dann gewissermaßen noch die Auferstehung Jesu sich dazu ausgedacht, um dem Ganzen eine gute Begründung zu geben. Das ist natürlich Nonsens, denn wenn das so gewesen wäre, dass man sich die Auferstehung nur ausgedacht hätte, dann säßen wir heute garantiert nicht hier. Dann wäre die Nachricht von der Auferstehung kaum über die Stadtgrenzen Jerusalems hinausgekommen damals. Dann hätte man das sehr schnell widerlegen können. Ohne wirkliche Auferstehung wäre Jesus ein hochinteressanter Lehrer gewesen, ein selbstloser Wohltäter meinetwegen, aber eben auch ein gescheiterter Befreier. Wie war es nun wirklich? Wie war es wirklich? Worauf könnte sich unsere Hoffnung gründen? Was haben die ersten Zeugen wirklich gesehen? Ich habe Ihnen dazu eine Quelle mitgebracht. Eine Quelle, die zeitlich sehr nahe an dem Ereignis dran war. Es ist ein Auszug aus dem Markus-Evangelium. Sie finden den vorne auf Ihrem Gottesdienstzettel. Das Markus-Evangelium ist entstanden etwa in den 60er Jahren des ersten Jahrhunderts. Der es geschrieben hat, hatte engste Kontakte zu einem der Hauptapostel, zu Petrus. Markus und Petrus in enger Verbindung miteinander haben sie gearbeitet. Und diese Zeilen hier sind in ganz einfachem Griechisch geschrieben. Das heißt, ihr Text ist natürlich deutsch, aber ursprünglich in ganz einfachem Griechisch geschrieben. Sie enthalten keine träumerischen Hoffnungen auf die Unsterblichkeit der Seele etwa, sondern diese Zeilen berichten wovon? Von ein paar aufgescheuchten Frauen. Von ein paar aufgescheuchten Frauen, die eines vorhaben. Wissen Sie, was die vorhaben? Die wollen schlichtweg eine Beerdigung, die durch den Feiertag unterbrochen war, zu Ende bringen. Wir wissen, dass die Juden ihre Feiertage sehr, sehr ernst nahmen, vor allem den Sabbat, da durfte man nichts tun. Die Beerdigung hatte begonnen zu einem Zeitpunkt, als dann durch den Abend der Sabbat anbrach und die Frauen wollen das jetzt fertig machen. Sie wollen das möglichst pietätvoll und liebevoll zu Ende bringen, die Beerdigung. Das ist alles. Kein Werbestratege hätte sich damals ausgerechnet solche Frauen als Zeugen ausgedacht. Die Frauenbewegung steckte noch in den Kinderschuhen, obwohl es bei den Römern auch schon so etwas Ähnliches damals gab. Aber vor Gericht galt die Zeugenaussage von Frauen so gut wie gar nichts. Deswegen hätte man sich solche Zeugen nicht ausgedacht. Aber die Fakten dürften nun mal so gewesen sein, wie der Bericht sie schildert. Hier gibt es überhaupt keine märchenhafte Ausmalung, sondern nur ein paar ganz schlichte Sätze, die fast atemlos aneinandergereiht werden. Und Sie sehen das schon, das würde man im Deutschaufsatz sofort anstreichen. Die beginnen immer wieder mit und. Das ist im griechischen Urtext auch so. Da steht immer wieder kai, 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 kai. Also das griechische und. Hier wird ganz einfach atemlos erzählt. Eins ans andere gereiht. Hier wird einfach berichtet. Was soll da passiert sein? Das Kapitel vorher hat ja ausführlich über die Kreuzigung von Jesus geschrieben. Wie er dort gegen 15 Uhr in der Mittagshitze gestorben ist. Und wie dann dieser angesehene Lokalpolitiker Josef von Arimathea gekommen war und dafür gesorgt hatte, dass Jesus wenigstens in einem ordentlichen Höhlengrab aufgebahrt werden konnte. Wahrscheinlich war das die eigene Grabstätte des Josef von Arimathea. Das hatten wir in Kapitel 15 gesehen. Können Sie lesen, in Versen 46 bis 48. Und er kaufte ein Leintuch und nahm ihn, nämlich Jesus, ab, wickelte ihn in das Tuch, legte ihn in ein Grab, das war in einen Felsen gehauen und wälzte einen Stein vor des Grabes Tür. Aber Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Josefs, sahen, wo er hingelegt wurde. So, und da schließt jetzt unser Text an. Die Frauen hatten gesehen, wo die Leiche lag und darum wissen sie, wo sie hinzugehen haben. Markus 16, Vers 1 bis 8. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, also am Sonntag, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war. Der war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling, einen jungen Mann, sitzen zur rechten Hand. Er hatte ein langes weißes Gewand an und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hingelegt hatten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Was hier passiert, das straft alles Lügen, was die Frauen erwartet hatten. Das steht auch quer zu jeder menschlichen Erfahrung. Die drei Frauen gehen ja nicht zum Grab, um es leer zu finden, sondern sie wollen diesem Herrn, dem sie bei Lebzeiten gedient haben, dem sie nachgefolgt sind, von dem sie gelernt haben, sie wollen ihm eben diesen letzten Liebesdienst erweisen, Grabpflege und Leichenpflege. Das ist angesagt an diesem Morgen. Und was sie da tun, die Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, das zeugt einerseits von einer großen Treue und Liebe zu Jesus. Aber es zeugt auch von Unglauben. Denn Jesus hat ja oft mit ihnen über die Auferstehung vorher gesprochen. Er hatte gesagt, ich werde auferstehen. Aber allein die Sprache der Tatsachen scheint zu laut zu sein, das Kreuz zu endgültig. Und schließlich hatten sie ja sogar aus der Ferne dann mitgesehen, mit eigenen Augen mitgesehen, wie Josef von Arimathia eben die Leiche in seinem eigenen Grab untergebracht hat. Das war am Freitag gewesen. Und ab Freitagabend, so gegen 18 Uhr, begann der Sabbat und das bedeutete absolute Ruhepflicht. Und am Samstag durften sie dann sowieso nichts machen. Am Samstagabend war der Sabbat dann zu Ende. Und da konnten sie dann wieder los und einkaufen. Und das haben sie gemacht. Vers 1, als der Sabbat vergangen war, kauften sie Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und am Sonntagmorgen ist es dann endlich soweit. Dann können sie losmarschieren zum Grab, um das Begräbnis abzuschließen. Und dafür stehen sie sehr früh auf. Vers 2, und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, also am Sonntag, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie hatten eingepackt, gut riechende Öle, angereichert, wahrscheinlich mit Myrrhe und Aloe. Hier steht im Griechischen übrigens das Wort Aroma, Aromata. Also das roch gut, damit wollte man den Leichengestank etwas überdecken und man wollte auch die Leichen konservieren, dass sie etwas länger halten sollen. Und so wollten sie Jesus dann entsprechend einwickeln, salben, ihm die letzte Ehre erweisen. Man kann sich die Aufregung und die Niedergeschlagenheit vorstellen, mit der sie losgehen. Und als sie dann endlich unterwegs sind im Morgengrauen, diese Frauen, da fällt ihnen noch etwas ein, was sie völlig vergessen hatten in der Aufregung. Vers 3. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Hatten sie gar nicht in der Aufregung bedacht. Sie wollen ja ins Grab rein und sie müssen das Grab ja irgendwie aufkriegen. Und auch wenn die drei recht rüstig gewesen sein sollten, sie konnten doch so einen riesen Stein nicht alleine wegwälzen. Und als sie dann zum Grab kommen, nimmt es ihnen fast die Luft, denn das Grab ist nicht verschlossen. Das Grab ist nicht verschlossen, der Stein ist nicht mehr da, so wie sie es doch mit eigenen Augen am Freitagabend noch gesehen hatten. Was war passiert? Plötzlich stehen die Frauen vor der Tatsache des offenen Grabes und wenige Augenblicke später stehen sie vor der Tatsache des leeren Grabes. Aber das ist für die alles andere als ein Grund zur Freude, ganz im Gegenteil. Das ist ein Doppelschreck, wenn Sie so wollen. Erst sehen Sie, das Grab ist offen und dann sehen Sie, das Grab ist leer. Solche Gräber wurden in Felsen reingehauen in der Regel, hineingebohrt, gemeißelt. Den Eingang müssen Sie sich vorstellen, etwa 1,30 x 1,50. Das kann man heute noch besichtigen, vergleichbare Gräber. Und man hat ausgerechnet, dass ein Stein, mit dem man eine solche Höhle verschließen wollte, mindestens 1500 Kilo schwer gewesen sein muss. 1500 Kilogramm schwer. Es war ein Rollstein, der lag in einer Rinne, die sich zum Grab hin senkte. Und wenn man den Befestigungskeil wegnahm, dann rollte dieser Stein auf die Öffnung der Grabhöhle zu und verschloss sie. Das war so ein ganz einfaches mechanisches Prinzip. Und von Matthäus, dem Evangelium, erfahren wir noch, dass das Grab von den römischen Wachen vorsichtshalber gesichert worden war, durch ein Siegel. Da spannte man in der Regel ein Seil über den Stein, das wurde dann an den Enden mit Siegelton befestigt und mit dem offiziellen Zeichen des römischen Statthalters versehen. Und da war klar, da kann jetzt keiner ran. Und so ein gesichertes, bewachtes, versiegeltes Grab steht offen und zu alledem noch leer. Das ist das Erste, was wir hier sehen. Das leere Grab ist eine Tatsache, auf die Frauen völlig unerwartet stoßen. Und sie wissen, es muss was passiert sein, es muss was passiert sein, aber was? Sie waren nicht die ersten, diese Frauen, denen das Grab große Probleme bereitete. Aber sie waren die Ersten, denen das leere Grab Probleme bereitete. Die Römer hatten dafür zu sorgen, dass möglichst alles gesichert war und dass hier kein Leichendiebstahl passieren könnte. Aber die Frauen waren die Ersten, denen das leere Grab Probleme bereitete und sie haben dann viele, viele Nachfolger gefunden bis heute. Denen bereitet das leere Grab auch große Probleme. Und wie entledigt man sich Problemen am leichtesten, indem man sie für nicht existent erklärt? Und so wird es mit dem leeren Grab gemacht. Den jüngsten Versuch dazu konnten Sie am Karfreitag beobachten. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, auf Pro7. Ich will jetzt keine Werbung für Pro7 machen. Da wurde berichtet über angeblich sensationelle Funde. Die sind so sensationell nicht. Die liegen bereits 25 Jahre zurück, seitdem die das erste Mal gemacht wurden, diese Funde, in einem Stadtteil von Jerusalem. Da hat man kleine Knochenkästen gefunden. Die Archäologen nennen das Ossuarien. Und der Regisseur, der das jetzt sehr medienwirksam aufgearbeitet hat, ist James Cameron. Der hat auch die Titanic damals verfilmt oder den Terminator. Und er sagt Folgendes. Er sagt, hier haben wir einen Knochenkasten mit Überresten von Jesus, Maria, seiner Mutter, Maria Magdalena. Und er stützt sich dabei auf Inschriften mit Namen. Er hat ein Ossuarium gefunden angeblich, auf dem steht drauf Judah, Sohn von Jeschua, also Jeschua für Jesus, Jeschua, Sohn von Josef, Maria und dann Maria Meme oder Maria Mara. Und so sagt man, aha, das wird das Grab von Jesus sein. Nun haben sich die Experten schon längst dazu geäußert, etwa der Neutestamentler Rainer Riesner, der hat gesagt, diese Namen, Jesus, Maria, Josef, Judah und so weiter, die gehörten damals zu den mit Abstand häufigsten jüdischen Namen. Man hat allein den Namen Jesus, Sohn des Josef, etwa 70 Mal gefunden bei solchen Ossuarien. Das sagt überhaupt nichts aus über irgendeine konkrete Person. Und der israelische Archäologe, der das am meisten bearbeitet hat, ist Amos Kloner. Und der hat den Fall ganz ausführlich beschrieben, schon vor vielen Jahren, in einer Fachzeitschrift. Und er hält es für völlig undenkbar, dass sich eine Familie aus Nazareth über 3 bis 4 Generationen hinweg in Jerusalem begraben ließ. Das wäre viel zu teuer gewesen. Er sagt, das macht keiner. Und er verweist eben auch auf diese Vielfalt der Namen, dass es das massenhaft, inflationär diese Namen gab. Und im Übrigen sei noch zu fragen, inwiefern die Aufschriften alle wirklich originalgetreu wären. Also Kloner hat ganz deutlich gesagt, da steckt überhaupt nichts dahinter, das ist Sensationsmache im Grunde genommen. Und diese sogenannte Sensationsmeldung ist schon deswegen auch ein alter Hut, weil bereits 1996 über BBC das gleiche Thema schon mal verhandelt wurde. Seitdem ist nichts Neues dazugekommen. Man treibt nur immer mal wieder so ein neues Tierchen aus dem Stall durchs Dorf. Um Stimmung zu machen. Und einer der Kronzeugen, James Tabor, auf den man sich da beruft, der hatte erst im letzten Jahr in einem Buch behauptet, er hätte angeblich das Grab von Jesus in Galiläa entdeckt. Und jetzt ein Jahr später trägt er dann zu einer Dokumentation bei, die das Grab von Jesus angeblich in Jerusalem entdeckt hat. Also Sie merken, wie man hier alle möglichen Winkelzüge versucht, nur um sich dieses leeren Grabes zu entledigen. Und das stärkste Argument gegen diese Behauptung des Films ist übrigens noch gar nicht genannt. Wissen Sie, was das ist? Das ist die solide historische Bezeugung des leeren Grabes selbst. Alle 4 Evangelien berichten davon. Die ersten Zeugen sind Frauen. Die hätte man als Zeugen garantiert nicht erfunden. Sogar die Gegner Jesu haben die Existenz des leeren Grabes nicht bestritten. Sie haben nur dann das Gerücht gestreut, das wäre deswegen leer gewesen, weil die Jünger ihn geklaut hätten. Und noch sehr interessant, in der Pfingstpredigt des Petrus, der großen öffentlichen Predigt in einem feindlichen Umfeld, begründet Petrus die Wahrheit der christlichen Botschaft damit, dass er sagt, Leute, das Grab unseres alten Stammvaters David, das ist da, das könnt ihr besichtigen, das ist ein Wallfahrtsort, da können wir hingehen. Aber das Grab von Jesus ist leer. Da kann keiner hingehen. Und es wäre ein leichtes gewesen für die Gegner der Christen, und davon gab es Massen in den ersten Jahren, einfach auf ein Grab zu verweisen und zu sagen, da ist er drin. Wir haben die Leiche gesehen. Und man hätte sie nur durch Jerusalem fahren müssen und der ganze Spuk wäre schnell vorbei gewesen. Nein, das leere Grab ist nach allem, was man unter historischen Gesichtspunkten sagen kann, wirklich eine Tatsache. Und das haben viele Historiker auch immer wieder betont. Ich zitiere nur Professor Paul Mayer von der Universität in Michigan, der gesagt hat in einem Interview, wenn man alle Beweise sorgfältig und ehrlich gegeneinander abwägt, dann ist es in der Tat gerechtfertigt, aufgrund der Maßstäbe geschichtlicher Forschung zu schließen, dass das Grab Jesu am Morgen des ersten Ostertages tatsächlich leer war. Zitat Ende. Das leere Grab ist eine Tatsache. Aber für die Frauen war das erstmal kein Grund zum Jubeln. Im Gegenteil, sie sind ratlos. Sie sind entsetzt. Sie sind völlig überfordert mit der Situation. Sie sind total überrascht. Sie können das Ganze gar nicht richtig einordnen, was das denn nun soll und was denn nun daraus erwächst. Aber eines fällt auf. Und sehen Sie noch hin, die gehen ins Grab rein. Vers 5. Die wollen dem jetzt auf den Grund gehen. Vers 5. Und sie gingen hinein in das Grab. Das heißt, sie bleiben nicht auf halbem Wege stehen. Und das ist ihr Glück. Und das möchte ich jedem raten, der irritiert ist von dem leeren Grab. Der vielleicht noch keine Antwort darauf hat. Der sich das nicht vorstellen kann. Aber machen Sie es wenigstens wie die Frauen. Gehen Sie erstmal rein. Das heißt, prüfen Sie. Versuchen Sie, die Argumente zu wägen. Verschaffen Sie sich Informationen. Und prüfen Sie nach, was dran ist. Was dran sein könnte. Und so machen es die Frauen. Sie bleiben dran, sie gehen rein. Und sie versuchen, sich Gewissheit zu verschaffen, denn die Tatsache des leeren Grabes allein, so wichtig sie ist, bringt noch keine endgültige Antwort, sondern sie verlangt nach einer Erklärung. Und das ist unser zweiter Punkt. Das leere Grab ist nicht nur eine Tatsache, sondern das leere Grab verlangt nach einer Erklärung. Und nun sorgt Gott selbst dafür. Gott schickt einen Boten. Das ist außergewöhnlich. Sie sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hat ein langes weißes Gewand an und sie entsetzten sich. Also so außergewöhnlich das Ereignis ist, so außergewöhnlich ist auch der Bote, durch den Gott es erklärt. Dieser Engel. In diesen Minuten und Stunden ist, wenn Sie so wollen, die Grenze zwischen Himmel und Erde verwischt. Das ist schon eigenartig. Der lebendige Gott bricht spürbar in diese Wirklichkeit ein. Er wirkt erfahrbar hinein in diese Welt. Er hebt das Gesetz des Todes auf. Und er schickt einen überweltlichen Boten. Und für die Frauen war das genauso ungewöhnlich, wie es für uns gewesen wäre. Die haben auch nicht jeden Tag einen Engel zum Frühstück gesehen. Und deswegen entsetzen sie sich ihr auch, wie das steht. Das ist auch für die eine völlig anormale Situation. Ist absolut nicht selbstverständlich. Und dieser Bote fasst nun mit kurzen, prägnanten, wuchtigen Worten die gesamte Osternachricht zusammen. Und er erklärt das leere Grab. Die Erklärung steht in Vers 6. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht. Also die haben da mit schlotternden Knien gestanden. Er sagt, entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth. Klar, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Sieh da, die Stätte, da hat er gelegen. Verstehen Sie, das ist die Erklärung, nach der das leere Grab verlangt. Der, den ihr sucht, ist nicht hier. Er ist auferstanden. Und in der Tat hat man versucht, in den Jahrhunderten nach der Auferstehung immer wieder andere Erklärungen zu finden für das leere Grab. Andere Erklärung als die Auferstehung. Man hat zum Beispiel die Diebstahlstheorie entwickelt. Man hat gesagt, die Leiche wurde einfach gestohlen. Aber ich bitte Sie, wer soll die Leiche gestohlen haben? Wenn die Feinde Jesu die Leiche gestohlen hätten, dann hätten sie sie der Öffentlichkeit mit Vergnügen präsentiert. Aber wenn die Freunde, die Jünger Jesu die Leiche gestohlen hätten, dann hätten sie gewusst, dass das Ganze ein Schwindel war. Und sie wären nicht für einen Schwindel ans Schafott gegangen. Sie hätten sich nicht für einen Schwindel zu Märtyrern machen lassen. Sie wären nicht für einen Schwindel gestorben. Hätten die Feinde die Leiche gestohlen, hätten sie die Leiche präsentiert. Hätten die Jünger die Leiche gestohlen, dann wären sie nicht die geworden, die sie geworden sind. Die Diebstahlstheorie, die war damals genauso unsinnig, wie sie es heute ist. Dann gibt es eine andere Theorie, das ist die sogenannte Einbildungstheorie. Das heißt, die Jünger haben so stark an die Auferstehung geglaubt und auf die Auferstehung gehofft und auf die Auferstehung gewartet. Sie sind gewissermaßen am frühen Morgen schon wirklich zum Grab gegangen, um zu sehen, wie er rauskommt. Dass sie dann am Ende so stark in ihrer Einbildung gefangen waren, dass sie ihn dann irgendwie gesehen haben. In einer Vision. Einfach, man sieht das, was man sehen will. Nun, auch hier ist wieder das totale Gegenteil wahr. Jesu Nachfolger haben ja eben gerade nichts mehr gehofft. Die Frauen hier, die wollten Leichenpflege betreiben, nicht jemanden, der auferstanden ist, begrüßen. Und als sie es dann später den Jüngern erzählen, am Anfang erzählen sie es ja gar nicht, weil sie so entsetzt sind. Aber dann liest man in Lukas 24, als sie den Jüngern das erzählen, was sagen die Jünger? Die sagen Frauengeschwätz. Ja, hier steht Lukas 24, Vers 11, es erschienen ihnen diese Worte, als wäre es Geschwätz. Und sie glaubten ihnen nicht. Sie haben gesagt, was die Frauen da wieder meinen, gesehen zu haben. Sie haben alle nicht damit gerechnet. Die einzige überzeugende Erklärung für das leere Grab ist wirklich die, die der Bote hier gibt. Und er sagt das mit ganz klaren, präzisen, gemeißelten Worten. Wörtlich müsste man übersetzen: Jesus sucht ihr, den Nazarener, den Gekreuzigten, also genau den, der noch vor wenigen Tagen hier durch die Straßen gegangen ist, den, der die Wunder getan hat, den, der am Kreuz gestorben ist. Und dann heißt es: auferstanden ist er, nicht hier ist er. Und wie zum Beweis, seht den Platz, wo sie ihn hingelegt haben. Was macht der Bote hier? Der Bote wendet sich an die Augen und an die Ohren. Er sagt: seht euch die Indizien an, seht euch die äußeren Hinweise an. Das leere Grab, seht da den Ort, wo die Leiche gelegen hat. Und aus dem Johannesevangelium wissen wir, dass da noch die Leichentücher lagen, schön zusammengelegt. Das war gewissermaßen der Beleg. Und er sagt: schaut euch die Indizien an. Und dann gibt er ihnen die Erklärung und sagt: er ist deswegen nicht hier, weil er auferstanden ist. Und zwar ist es der Gekreuzigte, den ihr kennt. Und verstehen Sie, hier wird deutlich, wie eng die Tatsache und die Erklärung zusammengehört. Ohne die richtige Erklärung hilft uns die Tatsache nicht weiter. Aber ohne die Tatsache nützt uns die schönste Erklärung nichts. Hängt die Erklärung in der Luft? Wenn Jesus nicht leibhaftig auferstanden wäre, dann wäre der christliche Glaube eine wunderschöne Illusion, aber nicht mehr. Und wir, und vielleicht wundert Sie das, wenn ich das sage, wir haben es eigentlich sogar noch leichter als die Frauen damals, weil wir die ganze Szene schon von hinten sehen. Also wir kennen noch viel mehr Indizien. Wir wissen inzwischen von den vielen Erscheinungen, wo Jesus Menschen leibhaftig begegnet ist. Und wer sich da einmal in Kurzfassung informieren will, für den gibt's auf unserem Büchertisch, ich glaube, kostet so um 1,50 herum, einen kurzen Vortrag von einem amerikanischen Historiker: Wer ist dieser Mensch? Wo einfach mal ein paar Indizien und Argumente zur Auferstehung zusammengestellt werden. Können Sie später am Büchertisch kaufen. Das ist wirklich eine gute Möglichkeit. Seht die Indizien. Und wir haben die ganzen schriftlichen Quellen vorliegen. Und im Grunde genommen können wir uns heute auf demselben Wege überzeugen wie die Frauen. Wir müssen die Indizien prüfen. Wir müssen die Quellen lesen, in denen das berichtet wird. Und dann die Botschaft, die Gott damit verbindet. Dass er sagt: Leute, das leere Grab ist eine Tatsache, aber das Entscheidende ist die Erklärung. Ich habe Jesus Christus von den Toten auferweckt. Und Sie sehen dann hier, wie am Ende diese Botschaft weit über diesen Ort da in Jerusalem hinaus zielt. Was sagt der Bote nämlich den Frauen? Jetzt wisst ihr, was passiert ist. Geht aber hin, Vers 7, sagt seinen Jüngern und Petrus. Petrus wird nochmal besonders erwähnt, weil der Jesus besonders verleugnet hatte. Und da soll ihm jetzt gesagt werden: auch dich will er noch, auch zu dir steht er noch. Sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Das hat er ja angekündigt, Jesus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. In Galiläa wird es nochmal ein größeres Meeting geben zwischen Jesus und seinen Leuten, und auch vorher wird er ihnen noch an verschiedenen Stellen begegnen. Und hier sehen wir was Interessantes. Wie das Grab für Jesus nur eine Zwischenstation war, nur eine Durchgangsstation, so ist das Grab auch für die Frauen nur eine Durchgangsstation. Und das ist unser dritter und letzter Punkt: das leere Grab ist nur Durchgangsstation. Verstehen Sie, das leere Grab ist kein Selbstzweck. Die Frauen sollen jetzt nicht an diesem leeren Grab bleiben und ein bisschen Weihrauch versprühen und Blumen aufstellen und Kerzchen anzünden und eine Gedenkplatte anbringen und eine Andacht am Grab veranstalten. Wäre doch auch was gewesen. Aber das Grab ist nur Durchgangsstation. Sollen sie nicht, sondern sie sollen jetzt los, sie sollen Jesus begegnen. Und dadurch wird dieses Grab zu einem fröhlichen Ort, dass es ein Wegweiser zu Jesus Christus wird. Das leere Grab ist nur Durchgangsstation. Und wieder brauchen die Frauen, das sehen wir hier am Ende, eine Weile, um sich mit dem Gedanken vertraut zu machen. Und sie gingen hinaus, aber sie gehen erstmal nicht zu den Jüngern, sondern sie hauen schlichtweg ab, kopflos, und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen, und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Verstehen Sie, die hatten nicht gleich eine fertige Botschaft, sondern die waren erstmal nur irritiert und haben gesagt: das kann doch nicht sein. Was ist da passiert? Wer wird uns das glauben? Aber wenn man den Bericht dann weiterliest, ab Vers 9, können Sie das ja machen. Und wenn man die anderen Dokumente dazu nimmt, das Matthäus-Evangelium, das Lukas-Evangelium, das Johannes-Evangelium und das, was Paulus schreibt im 1. Korinther 15, dann sieht man, wie Jesus ihnen dann begegnet, den Frauen und den Jüngern und anderen, und wie er sie Schritt für Schritt immer mehr davon überzeugt und kapieren lässt: ich bin wirklich auferstanden. Wie er gebratenen Fisch mit ihnen isst, wie er sich von ihnen berühren lässt, damit sie kapieren, das ist kein Geist und keine Vision, sondern es ist der auferstandene Herr. Und dabei wird dann immer deutlicher, wie Jesus selbst diese Zeugen von seiner Lebendigkeit überzeugt. Er ist der persönliche, leibhaftige, greifbare auferstandene Herr. Und nachdem sie dann selbst überzeugt waren, einige Tage später, hat Jesus den Auftrag erweitert. Sie sollen sich jetzt nicht nur untereinander informieren, sondern ziemlich am Ende von Kapitel 16 steht dann in Vers 15, Markus 16 ab Vers 15. Und jetzt geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, man könnte sagen, Klammer auf, und selbst wenn er getauft sein sollte, Klammer zu. Wer aber nicht glaubt, der Glaube ist das Entscheidende. Der wird verdammt werden. Der wird verloren gehen. Und wissen Sie, jetzt ist klar, was mit Glauben gemeint ist. Glauben bedeutet nicht, ja, irgendwie glauben, dass es einen Gott gibt. Sondern Glauben heißt an Jesus als den auferstandenen Sohn Gottes glauben. Das ist mit Glauben gemeint. Es gibt ja gelegentlich diese Frage, ja, kann man nicht auch Christ sein, ohne an das leere Grab zu glauben, ohne das leere Grab zu akzeptieren? Und die Antwort von Markus 16 lautet klar und deutlich, nein. Man kann nicht Christ sein, ohne das leere Grab zu akzeptieren. Denn was heißt Glauben? Glauben heißt ein persönliches Vertrauensverhältnis zu Jesus Christus als meinem Herrn zu haben. Und Glauben, das heißt in einem persönlichen Verhältnis mit Jesus Christus leben, kann ich nur, wenn er wirklich lebt, wenn er auferstanden ist. Ich kann zu einem Toten kein reales persönliches Verhältnis mehr haben. Es hängt so viel an diesem leeren Grab, an der wirklichen Auferstehung. Und so hat auch der Spiegelartikel ein ganz überraschendes Ende, muss ich zugeben. Als letzten Wissenschaftler zitiert der Spiegel den bekannten Stuttgarter Philosophen Robert Spähmann. Sie vielleicht auch schon was von ihm gelesen. Da soll demnächst ein neues Buch von Spähmann erscheinen. Ich habe es noch nicht gesehen, aber der Spiegel kündigt das an. Da geht es um die Frage nach Gott und nach der Täuschung der Moderne. Und der Spiegel sagt über dieses Buch von Spähmann, in diesem Buch begegnet der verblüffte Leser einem alten Bekannten, der längst vom Zweifel der Moderne zermalmt schien, einem Gott, der den Tod besiegt. Diesem Gott begegnet der Leser, so sagt der Spiegel in Spähmanns Buch, und dann fragt der Spiegel, ja, woran macht Spähmann dies denn fest, dass es einen Gott geben solle, der den Tod besiegt? Und die Antwort lautet, es ist seine Überzeugung, dass das Grab leer war und dass es eine Auferstehung der Toten deshalb gibt. Ich wünsche Spähmann, dass er diese Erkenntnis gewonnen hat. Und ich hoffe, dass der Spiegel das hier richtig berichtet. Denn genau das haben auch die Frauen damals begriffen. Das Grab von Jesus ist leer. Und damit ist jetzt wirklich die größte Supermacht der Welt besiegt. Der Tod ist tot. Und mit dieser dramatischen Botschaft hat Jesus sie dann auf die Reise geschickt und hat gesagt, und jetzt geht hin und jetzt lasst es alle erfahren. Das ist wahr, das ist Sache. Und dann bleibt am Ende die Frage, warum Jesus hier so ein hartes Wort benutzt. Warum sagt er, wer nicht an mich glaubt, der wird verdammt werden? Wörtlich steht da, der wird verurteilt werden, meint verurteilt von Gott im letzten Gericht. Warum? Warum sagt Jesus das? Wer nicht glaubt, das heißt, wer nicht glaubt, lebt ohne ein persönliches Verhältnis zu Jesus Christus. Nicht glauben heißt zu meinen, ich habe Jesus Christus nicht nötig. Ich habe Jesus Christus nicht nötig als meinen Retter. Ich habe Jesus Christus nicht nötig als den, der mein Leben bewahrt und sicher ans Ziel bringt. Und das heißt, und das müssen wir sehr deutlich sehen, wer dem lebendigen Gott entgegentritt ohne den Auferstandenen. Und jeder von uns wird einmal dem lebendigen Gott entgegentreten, sichtbar entgegentreten müssen. Wir werden dem nicht entkommen können. Unser Leben gehört Gott. Wir können uns das nicht aussuchen. Wir können nicht sagen, wir verweigern Gott die Audienz. Das wird nicht möglich sein. Und Jesus hat sehr deutlich gesagt, wer dem lebendigen Gott ohne den Auferstandenen entgegentritt, der wird vor ihm nicht bestehen können. Und das ist die ganze dramatische Botschaft, die Jesus schon vor seiner Kreuzigung immer wieder deutlich gemacht hat. Er hat gesagt, dafür bin ich ja gekommen. Ich bin gekommen, weil du einen brauchst, der deine Schuld begleicht. Weil du einen brauchst, der dir deinen Unglauben und deine Gottlosigkeit vergibt. Ich bin gekommen, um für deine Schuld, Nestvogel, zu sterben und die Strafe auf mich zu nehmen. Damit du sie nicht selber tragen musst, weil du sie auch selber nicht tragen kannst. Ich bin gekommen, damit du auf ewig nicht verdammt sein musst, sondern gerettet bei dem lebendigen Gott, deinem Schöpfer, auf ewig leben darfst. Das ist der Grund, warum Jesus kommen musste. Und darum hängt so viel an der Auferstehung. Verstehen Sie, mit der Auferstehung hat Jesus Christus all das beglaubigt und endgültig in Kraft gesetzt. Jawohl, er ist wirklich gestorben um die Strafe auf sich zu nehmen, die ich verdient habe. Und das ist keine Illusion, das ist nicht einfach ein hochtrabendes religiöses Gerede, sondern das ist die Wahrheit. Und damit ist Jesus Christus die letzte Instanz, vor der sich jedes Leben entscheidet. Mein Leben ganz genauso wie ihr Leben. Ob wir das wollen oder nicht, ob wir das wahrhaben oder nicht, es wird so sein. Und so steht es dann ja auch hier in unserem Wochenspruch, wo Jesus sagt, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe deswegen die Schlüssel der Hölle und des Todes. Nur wer den Schlüssel hat, kann aufschließen. Und das ist allein Jesus Christus. Er kann uns rausholen aus dem Tod, er kann uns bewahren vor der ewigen Verdammnis. Und deswegen, lassen Sie mich das am Ende so deutlich sagen, ist die Nachricht von der Auferstehung gleichzeitig eine beunruhigende und eine beruhigende Nachricht. Ist die Wahrheit der Auferstehung gleichzeitig eine bedrohende Wahrheit und eine tröstliche Wahrheit? Bedrohend deshalb, weil es heißt, jeder wird sich vor Christus zu verantworten haben. Jeder. Und tröstlich deshalb, weil alle, die sich im Glauben an ihn wenden, die sich vor ihm beugen als ihrem Retter und Herrn, weil die schon jetzt mit dieser Gewissheit beschenkt werden, ich vergebe dir, ich rette dich, ich halte dein Leben fest und ich bringe dich sicher an das Ziel in Gottes ewigem Reich. Und seitdem Jesus auferstanden ist, ist das völlig klar. Seitdem muss keiner mehr ohne ihn sterben. Seitdem muss keiner mehr ohne ihn leiden. Wer sich an ihn wendet, wird gehalten und sicher ans Ziel gebracht. Ja, das leere Grab ist eine Tatsache. Und ja, das leere Grab verlangt nach einer Erklärung. Und die Erklärung, die zutrifft, lautet, Jesus ist persönlich auferstanden von den Toten. Und ja, das leere Grab ist nur Durchgangsstation. Es soll uns hinweisen zu Christus selbst. Und wir sollen auch an diesem Ostersonntag nicht dabei stehen bleiben, dass wir sagen, das ist ja interessant, dass man so darüber nachdenken kann, sondern Jesus Christus lädt uns ein, dass wir zu ihm kommen, dass wir sagen, und weil du lebst, auch wenn wir dich mit unseren Augen noch nicht sehen, weil du da bist, darum will ich, dass du auch mein zerbrechliches Leben in deine Hände nimmst. Und darum bitte ich dich, dass du mir auch meine Sünde und meinen Unglauben und mein ganzes bisheriges Leben, in dem ich so wenig nach dir gefragt habe, vergibst. Und dann dürfen wir gewiss sein, weil Jesu Grab leer war, darum ist auch mein Grab nur Durchgangsstation. Ein leeres Grab hat es gegeben und darum wird auch mein Grab nicht das Ende sein. Und darum können wir, wenn wir diese Osterbotschaft im Herzen und im Verstand haben, mit einer ganz anderen Gewissheit auch über die Friedhöfe gehen. Und wir dürfen mit einer ganz anderen Gewissheit über unseren eigenen Grabstein nachdenken. Weil der Herr sagt, das ist nicht das Ende, das ist schlimmstenfalls eine Durchgangsstation. Wer zu mir gehört, den bringe ich durch. Martin Luther hat das verglichen mit einem Geburtsvorgang. Er hat gesagt, wenn erstmal der Kopf durch ist, dann ist die Sache so gut wie gelaufen. Und er sagt, Christus ist das Haupt, er ist durch. Und jeder, der zu ihm gehört und der an ihm hängt, den zieht er hinterher. Wenn das Haupt erstmal durch ist, kommt der Rest sehr schnell hinterher. Und darum hat Luther gesagt, ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi. Und dann spricht er zum Vater, dieses Anhängsel, dieser Luther muss auch durch. Er hat zwar viel von deinen Geboten übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Und was will's, ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlupfen. Das soll mein Glaube sein, sagt Luther. Und so dürfen wir uns an Christus hängen und ihm persönlich vertrauen für Zeit und Ewigkeit. Ich komme zum Schluss. In der Woche vor Karfreitag stand im Magazin der Süddeutschen Zeitung ein sehr interessanter Kommentar. Am 30. März, da hieß es, wenn der Satz Jesus lebt, geglaubt würde, dann müssten den Christen eigentlich Flügel wachsen. Dann müssten die Gemeinden vor Kraft geradezu strotzen. Und dann müssten ihre begeisterten Mitglieder an Ostern durch die Straßen rennen und jedem ins Ohr brüllen, Gott lebt, wirklich, er lebt. Stattdessen stehen sie mit allen anderen im Stau auf der Autobahn. Dieser Kommentar der Süddeutschen Zeitung macht eine starke Herausforderung deutlich. Wenn diese Botschaft wirklich wahr ist, und sie ist wahr, dann kann uns das nicht kalt lassen, liebe Leute. Dann kann uns das nicht ruhig lassen. Sondern dann wollen wir das noch viel dankbarer. und viel mutiger bezeugen. Es gibt einen Ausweg aus dem Grab. Und dieser Ausweg hat einen Namen. Jesus Christus, der Auferstandene. Ihn wollen wir ehren. Und jeder ist aufgefordert, an diesen Jesus Christus sich zu wenden, ihn anzurufen im Glauben und sich von ihm retten zu lassen, für Zeit und Ewigkeit. Amen.